Live von der Sommerbibelschule. Eindrücke und Gedanken zum Jakobusbrief. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, Nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche habe ich für euch exklusive Eindrücke von der Sommerbibelschule in Volkenroda.
Es ist natürlich nicht so, dass ich nur auf der OBS und der SOFS mitgearbeitet habe, weil irgendwann Marco Schubert das von mir wollte, sondern ich wirklich begeistert bin von dieser Freizeit. Und zwar nicht, weil es so eine tolle Freizeit ist und so und weil wir auf so einem schönen Gelände sind, das alles nett. Aber wisst ihr, es ist ein Riesenprivileg, wenn so viele Menschen aus so vielen Generationen zusammenkommen mit einem Ziel. Sie sagen, wir möchten uns unter das Wort Gottes stellen, wir möchten es kennenlernen und wir möchten tatsächlich die sein, die von diesem Wort beurteilt werden, anstatt es zu beurteilen. Und es ist was ganz Starkes. Und ich kann mir vorstellen, dass es dir in den letzten Tagen oft so ging, dass du dich ziemlich beurteilt gefühlt hast von Jakobus. Und vielleicht ging es dir so, also mein Eindruck war, Jakobus steigert sich ja, ne? So, er sagt ja immer wieder, was sagst du und so und bringst ein paar Argumente. Aber heute Morgen hat es wahrscheinlich jeden von uns aus den Schuhen gekippt. Denn heute hatte niemand mehr eine Ausrede. Heute Morgen ging es um das schlechte Reden und es war so eine Art der Gipfel, zu dem Jakobus uns bringt, wo er sagt, und wenn du es jetzt nicht kapiert hast, dass du nicht immer der bist oder die bist, die du gerne sein wolltest, wenn du es jetzt nicht kapiert hast, dass du es nicht schaffst, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll. Und mir ging es heute früh, wo ich den Text gelesen habe über dieses schlechte Reden, irgendwie so, ich habe gedacht, Jakobus, wann kommen die 5 Punkte? Wann kommen die 5 Tipps, die ich jetzt einhalten werde und dann nächste Woche habe ich mein Reden endlich im Griff? Spannend war, er hat diese 5 Punkte nicht gebracht. Er hat uns in der Spannung stehen lassen. Er hat uns eigentlich einfach ein was gezeigt. Du schaffst es nicht. Und vielleicht ging es dir heute so an diesem Tag, dass du dich schon wieder dabei ertappt hast, wie du schlecht geredet hast. Obwohl du doch eigentlich heute Morgen noch Jakobus zugestimmt hast und gesagt hast, nee, will ich nicht. Oder diese anderen Themen. Wir haben geredet über den Umgang mit Reichtum und Geld, mit all dem. Und vielleicht hast du dem zugestimmt und im stillen Zeitaustausch auch irgendwie da was dazu beigetragen. Und dann ist doch jemand in deiner Gruppe, der hat was, was du gerne hättest. Dieses neue iPhone oder was auch immer. Und du hast es gesehen bei dem, was er hat. Und irgendwie ist so ein Korn Begierde in dein Herz gekommen und er hat sich so die letzten Tage so ein bisschen genährt und du hast schon überlegt, wie könnte ich das machen, von meinem BAföG, das zu finanzieren, keine Ahnung, und hast so einen Traum aufgebaut dir und hast schon irgendwie den Entschluss gefasst, nach der SOPS kaufe ich das Ding. Und weißt du, was passieren wird? Du wirst es haben, dich 14 Tage freuen und dann wieder ist der Zauber vorbei und du wirst dir denken, hat der Anton doch gesagt. Nee, du wirst dir denken, das habe ich doch schon so oft erlebt, dass ich mein Herz an Dinge hänge. Ich habe doch auf der SOPS eigentlich von Jakobus kapiert, dass ich dadurch nicht glücklich wäre. Und trotzdem falle ich immer wieder drauf rein, auf diese Lüge. Oder vielleicht bist du zur SOPS gekommen und hast gedacht, cool, eine Woche Zeit für Bibelstudium und Gebet. Dieses Jahr nehme ich mir wirklich Zeit fürs Gebet. Ich stehe früher morgens auf. Ich mache das dieses Jahr wirklich. Ich zahle ja sogar Geld dafür, dass ich das machen kann. Und dann gehst du in die Stille, hast sowieso keine Lust so richtig aufs Bibellesen. Irgendwie schlägst du es auf und es kommen andere Gedanken. Und dann kommen so Gedanken über dich so, da gehst du so voll in sexuelle Versuchung. In deinem Kopf geht's los, Kopfkino. Und du denkst, warum ausgerechnet jetzt? Und im nächsten Moment erinnerst du dich daran, dass es gar nicht so wunderlich ist, weil du dich zu Hause immer damit fütterst. Weil du feststeckst in Pornografie und eigentlich gar genauso weißt, eigentlich muss ich es raushauen, weil es mich kaputt macht. Aber du schaffst es nicht. Und du kennst alle Tipps, aber du schaffst es nicht. Oder du stehst unter diesem Druck hier auf der SOPS, unter all den netten Christen, die also nett sind, trotzdem dich immer zu vergleichen. Bin ich eigentlich schön genug? Bin ich eigentlich heilig genug? Bin ich eigentlich klug genug im Gruppenaustausch? Kann ich da auch was dazu beitragen? Bin ich eigentlich geliebt genug? Und obwohl du es vielleicht gar nicht willst, obwohl du eigentlich das hören willst, was die Bibel dir sagt, kommst du nicht raus aus diesem Denken. Oder vielleicht stimmst du dem zu, was Jakobus über die Armen sagt. Und du hast dich gesagt, zum Glück bin ich nicht so reich wie meine Nachbarn. Ja, die sind reich. Aber du hast so zugestimmt, was er über Umgang mit Geld und Armut sagt. Und trotzdem hast du dich dabei ertappt, wie du den aus deiner Gruppe oder die aus deiner Gruppe, die sich nicht leisten kann, was für dich Standard ist, eigentlich verachtest. Und du wolltest es nicht und hast es trotzdem gemacht. Kennst du das? Ich glaube, in uns drin tobt ein Kampf. Ein ganz gewaltiger Kampf. Wenn du Christ bist, dann bist du ein neuer Mensch geworden. Dann hat in dir was Neues begonnen. Was ganz Entscheidendes. Ein bekehrter Christ hat in sich einen Wunsch. Den Wunsch, Gott zu gefallen. Der ist irgendwie da. Der Wunsch zu wachsen. Du stimmst als Christ sogar dem Wort Gottes zu. Du sagst, ja, das stimmt, das ist doch richtig. Und vielleicht bist du zur Sops gekommen, weil du endlich im Glauben wachsen wolltest, endlich diese Barrieren durchbrechen wolltest. Und gleichzeitig ist in dir so eine Kraft, die dich immer wieder bindet, die immer wieder dich zurückhält davon, das umzusetzen, was du eigentlich tun wolltest, die immer wieder stärker wirkt, die dich immer wieder zweifeln lässt daran, ob du eigentlich wirklich Christ bist und die dich immer wieder zurückzieht und du hast den Eindruck, ich bin nicht stark genug, dieses Böse in meinem Leben zu überwinden. Und ich will dir mal ein Zitat vorstellen von einem Gemeindegründer aus dem 1. Jahrhundert. Der hat Folgendes gesagt: Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ein gewisser Paulus, 1. Jahrhundert, Gemeindegründer und Apostel. Hat es ausgedrückt und ich glaube, es bringt dieses Dilemma so sehr auf den Punkt. Ich stimme etwas zu, ich will eigentlich etwas tun, aber genau das Gute, was ich eigentlich tun will, ich schaffe das nicht. Und dann suchen wir oft nach Gründen, warum das bei uns so ist, warum schaffe ich das nicht, und dann fallen uns auch einige ein. Also meine Gemeinde, die fördert mich auch gar nicht so gut und ich habe auch nicht so eine Gemeinde wie die anderen, weil die anderen haben so eine Gemeinde, wo das so richtig abgeht. Bei mir gibt es auch ganz wenig Vorbilder, ich habe auch keinen Mentor gehabt und ich hatte auch keine Vorbilder und ich bin ja auch halt einfach so, ne, und ich habe ja auch meine Bedürfnisse und außerdem, ich habe ja auch nicht so viel Wissen wie die anderen, die haben ja, sind ja auch schon viel älter und die haben ja auch schon die sind ja schon mit der Bibel aufgewachsen, ich vielleicht nicht. Oder so eine Ausrede, na, ich bin ja zumindest immer noch besser als der andere aus meiner Gruppe. Also wo der erzählt hat, was in seinem Leben los hat, habe ich mich ein bisschen heiliger gefühlt. Ja, habe ich gleich mal als Gebetsanliegen eine Gruppe gestellt. Nee, Quatsch. Ja, verstehst du? Das Problem ist aber, die Faktoren, die beeinflussen das. Aber das Problem sind nie die Umstände. Das Problem, was wir haben, das Problem ist in uns. Wir werden das gleich in dem Text sehen, den Jakobus spricht. Er sagt, es gibt in uns ein Problem, was viel tiefer liegt als einfach nur Umstände, in denen wir leben. Aber wir haben oft so zwei Strategien, von denen wir denken, dass sie uns dabei helfen, damit umzugehen. Unsere erste Strategie ist die Moralismus. Unsere erste Strategie mit unserem Defizit, mit diesem Nicht-des-Hinbekommen umzugehen ist, dass wir einfach so tun, als bekommen wir es hin. Wir machen uns selbst ein bisschen höher. Wir tun einfach so, als kriegen wir es hin. Wir sagen die richtigen Worte im Austausch. Wir lassen nicht so tief in unser Leben blicken. Wir kennen ein paar Bibelverse auswendig. Und wir tun einfach so, als hätten wir da gar kein Problem. Und das glauben wir uns vielleicht irgendwann selbst. Oder wir denken zumindest, wir sind noch besser als die anderen. Oder die andere Möglichkeit, die ist natürlich auch die, ich wäre einfach so ein bisschen liberal, ich sage einfach, na ja, hat Gott schon nicht so gemeint? Der Jakobus ist einfach ein bisschen krass. Hat er wahrscheinlich das Evangelium noch nicht verstanden. Ja, müssen wir ein bisschen runter reduzieren. Das ist Liberalität. Entweder du setzt dich nach oben, du behauptest einfach, dass du besser bist, das Moralismus, oder du setzt einfach das Wort Gottes runter, das Liberalität. Und beides ist keine Lösung. Weißt du warum? Weil beides am Ende ein Versuch ist, dich selbst zu rechtfertigen. Es ist Selbstgerechtigkeit. Es ist der Versuch, selbst eine Gerechtigkeit zu schaffen, die du eigentlich nicht schaffen kannst. Und deswegen ist es kein Ausweg aus dem Dilemma. Wie gehen wir um mit diesem Kampf in uns? Was kann wirklich ein Ausweg sein aus diesem Dilemma? Und hier kommen wir zum Höhepunkt, also meines Erachtens nach dem Höhepunkt des Jakobusbriefs. Das Kapitel 4 ist am Anfang und der Frage, wie können wir siegreich leben? Wie können wir in diesem Kampf, in dem wir stehen, wo Jakobus uns gezeigt hat, dass jeder drin steht und niemand es alleine schafft, wie können wir siegreich leben? Und ich habe diesen Text heute, Jakobus 4, 1 bis 10, in drei Teile geteilt. Das Böse, das in mir kämpft, der Gott, der um mich ringt und die Gnade, die mich siegen lässt. Und wir schauen uns das jetzt Vers für Vers miteinander an. Und wir beginnen mit dem ersten Punkt, das Böse, das in mir kämpft. Und ich lese, ihr könnt nachlesen bei euch im Heft oder hier vorne oder in eurer Bibel. Ich lese Jakobus 4, die Verse 1 bis 3. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Jakobus spricht zu Christen und er geht ziemlich schonungslos auf das ein, was sie nicht tun, nämlich das, was in den letzten Kapiteln beschrieben wurde. Barmherzigkeit, die Weisheit von oben, alles das, nein, sie tun es nicht, sie führen Krieg miteinander. Sie streiten miteinander. Sie kriegen genau das, was er gesagt hat, nicht hin. Und jetzt fragt er, woher kommt es? Und er sagt, es kommt eben nicht aus euren Umständen, es kommt aus den Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Er sagt, und es ist jetzt wichtig, dass wir das verstehen, hier ist Jakobus genau wie Paulus, er sagt, es gibt in deinem Leben immer noch Teile deines alten Lebens, nämlich deinen Leib, deinen Körper. Und dein Körper ist noch nicht erlöst und er ist immer noch in Rebellion und trägt immer noch die ganzen Zeichen davon, dass er vergänglich ist und dass er einmal sterben wird, dass er verfällt. Und in ihm drin, in deinem Fleisch, in deinen Gliedern, herrscht immer noch Rebellion. Paulus redet darüber mal, ich will das mal ergänzend dazu nehmen, weil wir es da vielleicht noch ein bisschen besser verstehen, im Römerbrief im Kapitel 7. Da beschreibt er mal sein Dilemma mit diesen Gliedern. Da sagt er, denn ich habe dem inneren Menschen, nach dem inneren Menschen, Wohlgefallen am Gesetz Gottes, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Merkt ihr, was er beschreibt? Ich habe es mal für eine Grafik euch mitgebracht, vielleicht hilft die uns das ein bisschen zu verstehen. Er sagt, in mir drin, so ganz in mir drin, ja so im Kern meines Seins, da stimme ich Gott zu, da will ich ihm auch gefallen. Da ist was ganz Neues, hat er schon angefangen. Und das ist das, was die Bibel beschreibt, das ist das, was passiert an dem Moment, wo du zu Jesus Christus findest, wo du dein Leben vor ihm beugst oder vor ihm kapitulierst und im Glauben an ihn seine Gnade empfängst, da entsteht in dir ein neues Leben. Du wirst wieder geboren, es ist wieder geistliches Leben da und im Kern deines Seins bist du ein neuer Mensch geworden. Da bist du schon ein geheiligtes, gottgeliebtes Kind. Aber gleichzeitig gibt es sozusagen so ein zweites Inneres, dein natürliches Inneres, deine Glieder, dein Fleisch nennt es die Bibel. Und dieses Fleisch, das steht immer noch in Rebellion gegen Gott. Da drin wohnt die Sünde. Und er sagt, das stelle ich fest in mir. Ich will Gott gefallen, ich will das machen. Das ist was ein Nicht-Christ nicht will, das will ein Christ. Ja? Ich will das machen. Ich merke das. Und gleichzeitig merke ich, da ist ein anderes Gesetz in mir, was dagegen kämpft. Meine Glieder, oder wie es Jakobus hier sagt, es sind die Lüste, die in meinen Gliedern streiten. Ich will es mal so sagen. Die Lüste in meinen Gliedern, die wollen immer versuchen, meine Bedürfnisse nach Liebe, mein Bedürfnis nach Zufriedenheit, mein Bedürfnis nach Freude, mein Bedürfnis nach Annahme, mein Bedürfnis nach Wert, mein Bedürfnis nach Sicherheit, getrennt von Gott zu stillen. Dein Fleisch, deine Glieder werden immer versuchen, es getrennt von Gott zu stillen, denn sie befinden sich in Rebellion. Und das ist der Kampf, in dem du stehst. Du stehst als Christ in einem Kampf und dieser Kampf ist in dir. Und es ist ein Kampf, der vor allen Dingen über deine Gedanken geht. Weil immer wieder deine Lüste, und auch Paulus wird das noch ausweiten, wir sagen diese Welt um uns herum und auch der Teufel, kommen und versuchen, dir einzureden, wie du deine Bedürfnisse getrennt von Gott stillen kannst. Das ist der Kampf, in dem du stehst. Und jetzt demaskiert Jakobus gnadenlos die Sünde. Er zeigt uns jetzt, was sie tut, was sie verspricht und was sie tut. Er sagt, wir begehren und haben nichts. Schön zusammengefasst. Das ist genau das, was ich gerade erzählt habe. Du willst unbedingt was haben. Du setzt alle Hoffnung darauf. Wenn ich das hätte, wenn ich diesen Abschluss hätte, wenn ich diese Qualifizierung hätte, wenn ich, weiß auch nicht, dieses Haus hätte, dieses Auto fahren würde, wenn ich dieses Mädel hätte, wenn ich diese Klamotten hätte, wenn ich was auch immer hätte, dann, ja dann, hast du nichts. Wir leben in einer der reichsten Gesellschaften der Welt. Wir können uns fast nie alles leisten. Wie glücklich sind die Leute um dich herum? Wie zufrieden sind die Deutschen? Siehst du's? Die toten Hosen haben es mal schön ausgedrückt. Wir hören, was das Leben uns verspricht. Es lacht uns an und gibt uns nichts und irgendwann lässt es uns allein. Kannst du ohne einen Heiligen Geist kaum besser ausdrücken. Ja? Okay. Das Zweite. Wir töten und neiden, können aber nichts erlangen. Da bin ich raus. Ich töte ja nicht und neide ja nicht. Okay. Ich bleibe mal bei dem Töten. Es gibt wirklich Leute, die töten. Ich sag's jetzt mal ganz hart. Was ist es anderes, als wenn ich ein ungeborenes Kind töte, weil es meinem Lebensplan, den ich mir vorgenommen habe, entgegensteht? Was ist da daran anders als das, was hier steht? Dass ich töte, um das zu erreichen, was ich eigentlich wollte. Aber vielleicht gehen wir mal an ein anderes Beispiel. Vielleicht muss es nicht immer das Töten sein. Vielleicht kann es auch sein, den Menschen zu behandeln, als wären sie nichts. Reden wir mal von Prostitution und Pornografie. Von einer Sexindustrie, die Menschen ausbeutet, die massenhaft Menschen verschleppt aus Kriegsgebieten. Und du, wenn du es konsumierst, wirst Teil davon. Du beteiligst dich genauso daran. Du tust genauso handeln, um deine Bedürfnisse zu stillen. Oder wie gehst du mit deiner Freundin um? Wieso hast du eigentlich deine Freundin? So viele Mädels lassen sich auf irgendwelche Jungs ein, die nichts anderes als Sex wollen. Und wenn sie irgendwann das Mädel langweilig finden, sie so wegwerfen wie so eine aufgerissene Cola-Dose. Verstehst du? Wir gehen über Leichen. Wir gehen über Leichen, um unsere Bedürfnisse zu stillen. Und haben am Ende nichts. Das Nächste ist, was er sagt. Ihr streitet und führt Krieg. Und habt nichts davon. Er streitet und führt Krieg. Wie viele Menschen gibt es, die ihr Leben lang im Streit leben, die ihr Leben dafür leben, mit ihren Nachbarn zu kämpfen, die unversöhnt sterben müssen, weil sie sich nicht schaffen, mit ihren eigenen Kindern auszusöhnen? Wie viele Menschen gibt es, die im Streit kaputt gehen, die eigentlich schon anfangen zu sterben, obwohl sie irgendwie noch leben, aber eigentlich schon tot sind, weil Bitterkeit sie auffrisst? Und das Letzte, ihr bittet, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Gott ist der, er würde gerne unserem Herz begegnen, aber wir kommen nicht mehr auf die Idee, ihn zu bitten. Und dann wird Jakobus krass, er sagt, und dann bittet ihr und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Weißt du, was das von Gottes Bild ist? Du betest und du erwartest es, wenn du ein bisschen fromm bist und ein bisschen zur Sops gehst, ein bisschen nett bist, dass Gott dann doch bitteschön zu tun hat, was du gerne willst. Du machst Gott nicht zu deinem Gott, den du anbetest, von dem du erwartest, dass er dein Herz füllt. Du machst ihn zu deinem Kreditberater. Zu dem du gehst und vorlegst, was er möchte, damit er dir hilft, dir deinen Traum zu erfüllen. Aber Gott ist nicht unser Kreditberater. Gott ist unser Gott. Und verstehst du? Und das ist das, was in uns kämpft. Und Jakobus ist knallhart. Und er zeigt uns hier, und ich habe jetzt eine Frage an dich ganz persönlich, kennst du diesen Kampf? Und ich bin mir sicher, ja, du kennst ihn. Du kennst diesen Kampf. Und wo erlebst du ihn? Und wo ist dein Schlachtfeld und wo fällst du immer wieder? Und ich will dir jetzt was ganz Ehrliches sagen. Jakobus hat uns ein was gezeigt bisher in diesem Brief. Du kannst aus deinem Fleisch dein Fleisch nicht überwinden. Du wirst aus deinem Kraft, du wirst aus deinem eigenen Leben, aus deinen eigenen Ressourcen diesen Feind nicht bezwingen. Du kannst dir 1000 Seminare geben über Selbstdisziplin und Selbstorganisation und Selbstoptimierung und alle guten Tipps auswendig lernen und alle Bücher lesen. Du wirst ihn nicht bezwingen. Denn du bist selber Teil des Problems. Deswegen gebe ich dir heute auch keine 5-Punkte-Predigt, die dir alles erklärt, sondern ich möchte Jakobus folgen in seinem Punkt, wie er uns hilft, trotzdem siegreich zu leben. Und wir gehen in den zweiten Punkt, der Gott, der um mich ringt. Wir lesen weiter in diesem Text. ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wenn nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Ich habe eine Predigt dazu gehört und ich fand die so super, weil jemand die Frage gestellt hat, warum spricht Jakobus die Christen als Ehebrecherinnen an? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, vom Text her gesehen, macht Jakobus einen Rückgriff auf ein alttestamentliches Bild. Im Alten Testament stellt Gott sich immer wieder als ein Ehemann vor. Als der Ehemann und sein Volk ist seine Frau. Und immer wieder bringt er dieses Bild, dass sein Volk ihm untreu geworden ist. Und wenn er jetzt hier sagt, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist, dann stellt Gott sich vor als ein Ehemann, der um das Herz seiner Frau ringt, die gerade dabei ist, ihn zu betrügen. Und er macht so deutlich, wenn du Gott liebst, wenn du sagst, Gott ist wie mein Mann, wenn du wirklich sagst, dass du ihn liebst und du wirklich sagst, ich möchte mit ihm leben, dann kann es nicht sein, dass du das, was Gott dir schenken will, in den Armen eines anderen suchst. Du kannst nicht sagen, dass du Gott liebst, wie du einen Mann liebst, deinen Ehepartner liebst und gleichzeitig sagen, aber es ist total okay, wenn ich eine Affäre habe, um meine Bedürfnisse zu stillen. Das ist das Bild hier dahinter. Und deswegen sagt er, das ist so krass. Er sagt, Freundschaft der Welt, hier geht es um Beziehung, ne? So eine Freundschaft, das ist Feindschaft gegen mich. Du kannst nicht fremdgehen. Wenn du unbedingt ein Freund dieser Welt, wenn du dort das suchen willst, was ich dir geben will, ja, was erwartest du denn dann? Denkst du, ich klatsch dazu? Es ist ein ringender Ehemann. Und ich finde es so schön, weil wir werden gleich noch sehen, dass es wirklich ein ringender Ehemann ist. Wie Gott hier auftritt, als ein ringender Ehemann. Und er redet von dieser Welt. Und ich möchte kurz euch erklären, was bedeutet Freundschaft zur Welt? Wir müssen kurz darüber nachdenken, was Welt ist. Weil vielleicht hast du gedacht, puh, Glück gehabt, ich bin hier in Folgenroda Klostergelände. Die Welt ist außerhalb. Ja, die ist vielleicht in Mühlhausen, aber hier ist ja zum Glück ein Kloster. Wir müssen verstehen, was die Bibel meint, wenn sie von Welt redet. Die Welt, ich habe es euch mal so definiert, ist ein gottfeindliches Denk- und Wertesystem. Die Welt ist nicht in erster Linie ein geografischer Ort. Die Welt steht für ein Mindset, für ein Denk- und Wertesystem. Ich möchte das aus der Schrift zeigen. Paulus redet über die Welt und sagt uns, seid nicht gleichförmig dieser Welt, indem ihr nicht die gleichen Schuhe tragt. Nee, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Es geht um eine Erneuerung des Sinnes. Es geht darum, dass wir uns prägen lassen von einer neuen Ausrichtung unseres Denkens und unseres Sinnes. Und unsere Welt, die ist dieser zweite Feind. Wir haben gerade vom Fleisch geredet, von den Gliedern in uns. Und die Welt, die ist außen um uns herum und die kitzelt immer wieder diese Lust in den Gliedern an, weil sie ein gottfeindliches System ist, was uns immer wieder einreden will, worauf unser Fleisch so gern reagiert, dass wir getrennt von Gott in unserem ganzen Stolz, unserer Rebellion, glücklich und frei sein können. Dass Freiheit vielleicht, so ist eine Lüge unserer heutigen Zeit, bedeutet, dass du einfach alles auslebst, was du gerade denkst, was gut für dich ist. Das ist typisch Welt. Und Welt kann genauso in Gemeinde sein, wenn es in der Gemeinde mehr um Status als um Demut geht. Sie kann in unseren Beziehungen sein, wenn es dir mehr um die Befriedigung deiner Bedürfnisse als um Liebe geht. Sie kann bei dir auf Arbeit sein, wenn deine Arbeitsmoral davon geprägt ist, Mühe zu umgehen und Faulheit statt Hingabe zu leben. Sie kann in deinem Konsum sein, wenn du denkst, dass Luxus, Genuss und Erfüllung dein Recht sind. Sie kann in deinem Denken sein, wenn du denkst, dass höhere Bildung dich zu einem besseren Menschen macht. Sie kann darin bestehen, dass du in deiner Lebensidee denkst, dass du dazu berufen bist, dich selbst zu optimieren und das Maximale an Spaß und Erfolg aus diesem Leben rauszuholen. Das ist typisches Weltdenken. Und hier sagt er jetzt, du kannst nicht mit deinem Herzen diesen Ideen folgen und diese Ideen lieben und ihnen glauben und danach handeln und sozusagen wirklich in den Armen eines anderen die Liebe suchen, die dein Ehemann dir geben will. Und deswegen ist so, das ist eine wichtige Frage, die Jakobus uns eigentlich stellt. An was hängst du eigentlich dein Herz? An was hängt dein Herz als Christ? Du kannst es nicht an zwei Dinge hängen. Du kannst nicht mit Gott verheiratet sein und ihn lieben und gleichzeitig in den Armen eines anderen liegen. Und das merkst du, wie dich das herausfordert, oder mich auch. Ehrlich gesagt, ich habe gemerkt, krass, Mann, die Welt, die hat mich sowas von geprägt. Aber wie kannst du dahinter kommen? Ich würde mal eine Frage stellen, die du dir stellen kannst, wenn du wissen willst, woran dein Herz wirklich hängt. Was ist eigentlich dein größter Albtraum? Was dürfte Gott dir niemals nehmen? Was ist dein größter Albtraum? Ich will dir keine Angst machen mit dieser Frage oder so, dass du denkst, das passiert jetzt gleich. Ja, so ein Gott, der das jetzt gleich wegnimmt, um mich zu bestrafen oder so. Nee. So ist Gott nicht. Aber du darfst dich das fragen. Was ist mein größter Albtraum? Was dürfte Gott mir niemals nehmen? Und du kannst dann Gottes sagen, kannst sagen, Herr, ich merke hier, eigentlich glaube ich nicht, dass du als mein Ehemann, dass du der bist, bei dem ich wirklich das finde. Ich bin immer wieder gezogen in die Arme eines anderen. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsvers in diesem Text. Ein Vers, der mich unglaublich herausgefordert hat, denn jetzt sehen wir, wie der Ehemann Gott reagiert. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst redet? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Als ich über diesen Text gestolpert bin, habe ich nicht gewusst, was Jakobus meint. Zumal er in jeder Bibelübersetzung anders übersetzt ist. Es gibt nämlich 3 grammatikalisch mögliche Formen, ihn zu übersetzen, die alle 3 eigentlich von der Grammatik her keine Präferenz haben. Ich glaube trotzdem, dass diese Übersetzung inhaltlich am sinnvollsten ist, weil sie sich an das Bild anschließt der Ehebrecherin und des Ehemanns. Und ich sie inhaltlich am allerbesten finde und auch glaubwürdig, dass es so gemeint ist, weil hier geht es darum, dass jemand eifersüchtig ist, ein Beziehungsbegriff. Und diese Eifersucht Gottes, das ist nicht eine Eifersucht, wie wir sie haben, so eine böse, sondern es ist eine, wenn Gott von Eifersucht redet, dann ist das eine heilige Eifersucht. Und er sehnt sich nach etwas. Er sehnt sich nach etwas in dir. Und jetzt kommt nach, was er sich sehnt. Er sehnt sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Was meint das damit? Ich gehe nochmal zurück zu der Grafik. Ab dem Moment, wo du Christ geworden bist, wo du Jesus beschlossen hast nachzufolgen, ist was in deinem Leben passiert. Du hast ein neues Leben bekommen. In dir drin bist du neu geworden. Er hat dir seinen Geist gegeben. Er hat dich neu gemacht zu einem geliebten, geretteten, heiligen Kind. Und Gott sehnt sich danach, dass in deinem Leben dieser Geist, dieses neue Leben, dass das jetzt zum Ausdruck kommt. Er weiß, dass du es selber nicht schaffst. Er weiß, dass du aus deinem Fleisch heraus das nicht machst. Aber er weiß, er hat was in dich hineingelegt, wo er selbst die Kraft ist, wo das Evangelium die Kraft ist, die dich verändern kann. Und danach sehnt sich Gott. Er sehnt sich nicht so eingeschnappt und sagt, jetzt krieg das mal irgendwie hin, sondern er hat dir als Christ etwas gegeben, was viel größer ist, was viel größer ist als alles, was du jemals haben könntest. Ein neues Leben im Sieg. Und wir werden gleich darüber nachdenken, was es bedeutet, in diesem Leben zu leben. Aber ich will es dir einfach aus der Bibel nochmal zeigen. Schon im Alten Testament ist Folgendes angekündigt. Ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euer Innerstes geben. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Gott sagt, ich werde es tun. Und danach sehnt er sich, dass das, was er macht, in uns geschieht. Das ist so schön, weil er nicht einfach nur mit einem Gesetzeskatalog dasteht und sagt, friss oder stirb, guck, wie du es hinkriegst. Sagt, ich möchte es in dir tun. Nochmal kurz Paulus dazu. Ich muss an dem Punkt kurz stehen bleiben. Er hat das gleiche Thema im Galaterbrief. Diesen Kampf in mir. Und er sagt, ich sage euch aber, wandelt im Geist. Und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf. Der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das ist genau das, was wir gerade gehört haben, ja? Ich will was tun, ich schaff's nicht, weil in mir ein Kampf ist. Und jetzt sagt er, was ist die Möglichkeit? Wandel im Geist. Leb im Geist. Vertrau auf dieses neue Leben in dir. Und das finde ich so schön, dass wir jetzt uns langsam dem nähern, was die Lösung unseres Problems ist. Und da muss ich was dazu sagen. Wir leben als Christen heute oft als Karfreitagschristen. Wir machen das Kreuz ganz groß und wir glauben daran, dass Jesus uns vergeben hat. Und es ist wichtig. Aber du wenn du nur ein Karfreitagschrist bist und nur an das Kreuz glaubst, vergisst du einen Teil des Evangeliums, nämlich, dass Jesus auch auferstanden ist. Dass Jesus auch auferstanden ist und dass er mit seiner Auferstehung jeden, der zu ihm gehört, Kolosser 3, Vers 1, ist mit ihm auferstanden. Du bist geistlich mit Christus auferstanden. Du lebst in einem neuen Leben, in einem Auferstehungsleben, was schon in dir da ist. Und das ist deine Hoffnung. Nicht, dass du aus deinem Fleisch, aus deinem eigenen Antrieb, aus deiner eigenen Disziplin und aus deiner Klugheit heraus versuchst, es zu schaffen, sondern dass du kapitulierst und darauf vertraust, dass in dir ein neues Leben ist. Deswegen sehnt sich Gott eifersüchtig nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Das ist seine Sehnsucht. Ich möchte es euch kurz an einem persönlichen Beispiel erklären. Ich bin ein furchtbar kreativer Mensch. Das ist positiv ausgedrückt, weil es heißt im Gegenstück dazu, ich bin furchtbar unstrukturiert und undiszipliniert. Das ist etwas, was mir einfach nicht gegeben ist. Meine Frau ist super strukturiert und kreativ. Ja, naja. Meine Frau ist ein strukturierter Typ. Wenn ich sie für ihre Prüfungen habe lernen sehen, habe ich gedacht, wie kann ein Mensch sowas tun? Wie kann man Mindmaps zeichnen, die sich aufhängen, da jeden Tag dran vorbeigehen, Lernkarten machen? Ich hatte in der Schule nicht mehr Hefter. Ja. Wie soll sowas gehen? Und wisst ihr, ich habe mich so oft so defizitär gefühlt. Ich habe gedacht, Mann, ich muss das hinkriegen. Ich muss mich strukturieren. Ich muss das hinkriegen. Ich bin so, ja, wir haben so einen Persönlichkeitstest gemacht, Bergmann-Test, als ganzes Team im CBE, Struktur beim Anton 7 von 100. Ich habe gedacht, ach du meine Güte. Ja, kann ich mir heute noch anhören. Das war so. Und jetzt kannst du versuchen, sagen, ich ab morgen, kennt ihr diese Schilder an den Zimmern? Ab morgen räume ich auf. Ja, das ist so dieses typische Ding, was dann so passt. Morgen mache ich es aber anders. Du kannst es versuchen, es wird nichts. Aber weißt du, was das Schöne ist? Wenn du in der Bibel liest und darüber liest, was der Heilige Geist in deinem Leben tut, schau dir mal an, was die Weisheit von oben tut und dann das Pendant dazu im Galaterbrief, Galater 5, was der Heilige Geist tut, dann steht da zum Beispiel drin, dass er mir Selbstbeherrschung schenkt. Dass er mir Selbstbeherrschung schenkt. Ist es nicht mal Evangelium für einen unstrukturierten Menschen und einen undisziplinierten Menschen zu wissen, boah, ich werde erlöst. Krass, der Heilige Geist kann in mir etwas schaffen, was ich selbst nicht schaffen kann. Und es hat mich so entlastet, mich anzunehmen zu können, auf der einen Seite zu wissen, ich werde nicht meine Frau werden da, ich werde meinen Charaktertypen nicht verändern, aber im Heiligen Geist liegt auch für mich die Chance, immer mehr wiederhergestellt zu werden, zu dem, wie Gott mich gedacht hat. Und darum geht's. Das Schlüssel zu einem Leben als Christ ist, dass du verstehst, dass Christus in dir ist, dass er schon da ist. Und dahin wird jetzt auch Jakobus kommen. Er wird uns jetzt zeigen im nächsten Punkt, wie erfährst du diese Gnade. Und er beginnt mit so einem schönen Vers. Und das finde ich nach all dem, passt auf, nach all dem, was wir jetzt gelesen haben. Nach all dem, was wir im Jakobus gelesen haben über unser Scheitern, mach mal kurz deine Augen zu. Jetzt sage ich dir was. Es gibt aber desto größere Gnade. Boah, ist das gut, oder? Es gibt aber desto größere Gnade. Boah, nach allem, was du jetzt gehört hast, Ohrfeige, links, rechts, es gibt größere Gnade. Und das finde ich erstmal so schön. Es gibt eine größere Gnade. Und wir müssen kurz verstehen, was Gnade in der Bibel bedeutet. Gnade bedeutet auf der einen Seite, dass Gott uns freispricht. Gnade ist ein Akt der Gnade, dass Gott dir vergibt. Das ist der Moment, wo du vor ihn kommst, das alles ablegst und Gott sagt, ich vergebe dir und ich spreche dir zu, du bist mein Kind. Wir tauschen, ich gehe für dich ans Kreuz und du gehst für mich zum Vater. Das ist Gnade, ein Akt der Gnade. Aber Gnade in der Bibel ist noch mehr. Gnade ist noch mehr. Hört mal. Paulus im Titusbrief. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben im jetzigen Zeitraum. Die Gnade ist erschienen und was macht sie? Sie verändert uns. Sie unterweist uns. Sie lebt in uns. Sie ist größer als das, diese weltlichen Begierden. Alles das. Die Gnade ist der Motor der Veränderung. Und es ist doch so schön, dass es desto größere Gnade gibt. Desto größere Gnade, die mir hilft, anders zu leben, neu zu leben. Und diese Sehnsucht Gottes erfüllt nach dem Geist, den er in mich hineingelegt hat. Und deswegen kommt Jakobus jetzt zu der praktischen Anwendung. Er hat nämlich nur einen Punkt statt fünf Punkte. Er zeigt dir jetzt einen Punkt, den du tun kannst, wenn du siegreich leben willst. Einen Punkt, wie du diesen Kampf in dir, der immer fortbestehen wird, ich werde nicht sagen, du wirst ihn abschließen für immer. Das wird passieren, wenn dein Körper mal vergeht und du ein Auferstehungsleib bekommst. Du musst noch ein bisschen warten. Aber wie du jetzt Siege leben kannst. Und er macht weiter und er sagt, deshalb spricht er. Gott widersteht den Hochmütigen. Dem Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel. Und er wird von euch fliehen. Was ist die Antwort auf den Kampf in dir? Kapitulation. Das ist die komischste Antwort, die du kriegen kannst. Wie werde ich diesen Kampf gewinnen? Indem ich kapituliere. Indem ich aufgebe. Klingt komisch, oder? Bisher hat Jakobus uns zwei Feinde vorgestellt. Unsere Glieder, wo die Lüste drin wohnen, und die Welt. Und jetzt redet er vom Teufel, vom Rebellenfürst. Von dem, der hinter all dem Bösen steht. Von dem, der hinter diesem ganzen System der Welt steht. Von dem, der unser Fleisch, unsere Begierden erst anstachelt. Und du wirst diese Machenschaften dieses Feindes nicht aus dir besiegen, weil du viel zu empfänglich bist für ihn. Aber es gibt einen, der es geschafft hat. Einen, der ihn besiegt hat am Kreuz. Der einen Triumphzug über ihn und über die geistlichen Mächte gehalten hat. Und es ist Christus. Und weißt du, wie Christus gewonnen hat? In dem Moment seines größten Sieges sieht es aus, als würde er verlieren. Er geht ganz nach unten, in die tiefsten Tiefen. Er gewinnt nicht auf Streitross mit Schwert in der Hand, sondern auf einem Esel und an einem Kreuz. Er geht ganz nach unten. Er geht und seine scheinbare Niederlage, als er an einem Kreuz jämmerlich stirbt, wird zum größten Sieg des Universums. Und hier drin finden wir auch ein Bild für uns. Wenn du Sieg willst, geht es nur über einen Weg. Dass du kapitulierst. Dass du dich beugst. Und zwar vor diesem Christus. Dass du ganz ehrlich vor ihn kommst, mit deinen Versuchen, dich immer wieder selbst zu rechtfertigen, mit deinem Selbstbetrug, der immer noch in dir tickt, mit deiner Rebellion, mit deinem Egoismus, mit deinen Verirrungen und deiner scheinbaren Klugheit, dass du vor ihn trittst und kapitulierst. Dass du vor ihm zerbrichst und darauf vertraust, was er hier sagt. Dem Demütigen gebe ich Gnade. Dort diese Gnade, die du dort erfährst, die wird dich verändern. Das sind nicht die richtigen Tipps, nicht die richtigen. Weißt du, was der Hochmut ist, dem Gott widersteht? Der Hochmut ist der sagt, brauche ich nicht, kriege ich selber hin. Gib mir eine 10-Punkte-Liste. Ich arbeite das ab. Nächste Sops bin ich heilig. Dann hast du nicht kapiert, dass du Gnade brauchst. Die 10 Punkte können dir später helfen, in der Gnade. Okay, dann ist es vielleicht in Ordnung. Aber nicht am Anfang. Die sind nicht das, was dich verändert. Du brauchst Gnade. Und genauso ist es der Hochmut, der einfach behauptet, stimmt doch gar nicht, dass ich so schlecht bin. Ne? Mein Nachbar ist viel schlechter. Das ist auch Hochmut. Aber warum fällt es uns so schwer? Warum fällt es mir so unfassbar schwer, meinem Hochmut aufzugeben und mich vor Gott zu beugen? Es gibt einen Grund. Ich will der Held meiner Geschichte sein. Ich will der sein, zu dem alle gucken und sagen, boah, der Anton, der hat's aber hinbekommen. Das ist ein toller Christ. Ich wäre doch gerne der, oder? Zu dem die anderen gucken. Aber wisst ihr? Das ist Hochmut. Es liegt genau darin zu sagen, nee, ich bin eben nicht der Held meiner Geschichte. Der Held meiner Geschichte ist der Held der Geschichte. Es ist Christus. Und vor ihm habe ich mich gebeugt. Und es ist der Moment, wo du vor Gott trittst und sagst, ich bin eine Ehebrecherin. Mein Herr, mein Gott, mein geistlicher Ehemann, ich habe in den Armen eines anderen versucht zu bekommen, was nur du mir geben kannst. Bitte vergib mir. Genau das ist, sich vor Gott zu unterwerfen. Und dann steht hier noch was Zweites drin, dem Teufel zu widerstehen. Wenn du das so bildlich dir vorstellst, du reißt dich los von dieser Affäre in die Arme deines Ehemanns, der dich liebt. Und es werden die Momente kommen, wo dieser Geliebte immer wieder kommt und immer wieder versucht nachzusticheln. Und dann kannst du ihm ein was entgegensagen. Du kannst sagen, ich bin recht. Gott, Christus ist mein rechtmäßiger Ehemann. Niemand anderes hat einen Anspruch auf mich außer Christus. Geh. Und das kannst du tatsächlich machen. Du kannst es sogar aussprechen geistlich im Gebet oder so. Du kannst es aussprechen, kannst sagen, ich gehöre zu Christus und deswegen weise ich diese Gedanken, diese Lügen, diese Versuchungen, ich weise sie zurück im Namen von Jesus Christus. Weil nur er der ist, dem ich gehöre. Luther hat das mal so schön ausgedrückt. Er sagte, der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Es, das macht, er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Und weißt du, was das für ein Wort ist? Es ist der Name Jesus. Dieses Wort reicht aus, um ihn zu fällen. Wenn du dich in seine Arme begibst und sagst, hier gehöre ich hin, das ist da, wo ich lebe. Nur er hat Rechtsanspruch auf mich. Und jetzt zeigt Jakobus uns, wie du das konkret machst. Wie kannst du dich vor Gott demütigen? Wie kannst du Buße tun, um aus Gnade zu leben? Er sagt nun, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn. Naht euch Gott. Wie oft fühle ich mich zu schlecht dazu? Wenn ich gerade gefallen bin, wenn ich gerade mal wieder genau das getan habe, was ich nicht wollte, wenn wieder mein Zorn über mich gekommen ist, wenn ich wieder durch meine Worte Schaden angerichtet habe, wenn ich wieder in die Sünde gefallen bin, in die ich doch nicht mehr fallen wollte. Wie oft fühle ich mich so, als könnte ich mich Gott nicht nahen? Als müsste ich erst noch was tun dafür und erst noch mal dreimal stille Zeit auf der Sops und ein bisschen schön Lobpreis und dann kann ich mich vielleicht ihm wieder nahen. Nee, hier steht das, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Das ist eine Verheißung. Er wird sich dich nahen, er wartet auf dich. Er lädt dich ein, nah dich mir. Was ist das für eine schöne Einladung. Das konntest du im Alten Testament nicht einfach so machen, dich Gott nahen. Da war ein Vorhang im Tempel. Da war das nicht möglich, ihm so zu nahen. Der sagt, nah dich mir. Und ich werde mich dir nahen. Meine Arme sind offen. Komm in meine Arme. Und dann sagt er, säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen. Was bedeutet das? Ich glaube, es bedeutet, das zu bekennen, was ich mit meinen Händen, was ich getan habe, meine Tatsünden, meine Hände zu säubern, vor Gott ehrlich auszusprechen, wo ich gefallen bin, ihm das ehrlich zu sagen, Sünde zu bekennen, die ich getan habe, aber auch mein Herz zu reinigen. Das, was ich vielleicht nicht getan habe, aber was dahinter steht. Ihm ehrlich vor ihn zu kommen und ihn zu fragen, Herr, woran liegt eigentlich diese Sünde? Warum falle ich immer wieder darauf rein? Was ist eigentlich mein Herz dahinter? Was erwarte ich? Ja, wo falle ich darauf rein, dass irgendeine Affäre mir was geben könnte, was nur du mir geben kannst? Wo ist mein Herz verirrt? Herr, bitte zeig mir das. Und genau das ist das, was er jetzt auch hier meint, wenn er sagt, fühlt euer Elend, trauert und weint. Das heißt nicht, dass Gott so ein tyrannischer Gott ist, der sich erst so freut, wenn du so richtig am Boden liegst. Jetzt spür dein Elend. Ja, das ist nicht, was er hier so sagt. Als würde er sich daran ergötzen, dass du so richtig dich schlecht fühlst und erst wenn du so richtig viel geweint hast und dich selbst kasteit hast, ja, erst dann wird er vielleicht gnädig sein. Das ist überhaupt nicht, um was es hier geht. Ihm geht es darum, dass er sagt, lass es zu den Schmerz, damit du an die Wurzel kommst. Fühl dein Elend, lass die Sünde mal demaskiert werden. Schau dir mal an, was sie wirklich tut. Trauere und weine. Lass es zu, dass es dich emotional was angeht, damit dein Herz dahinter, du spürst, was eigentlich dahinter ist. Timothy Keller hat es mal so schön ausgedrückt. Er hat gesagt, Buße bedeutet, dass wir einmal auf unsere Sünde schauen. Ganz ehrlich und es zulassen, auf sie zu schauen. Übrigens, ich glaube, das ist genau, was Jakobus gemacht hat mit uns im Kapitel 4, als er uns über unser Reden redet und es keine Möglichkeit mehr gibt, rauszugehen. Er lässt uns einfach auf unsere Sünde gucken und sagt, guck mal hin. Und dann auf deinen Erlöser zu schauen. Weißt du, ich selber... Ich muss jetzt ein bisschen Werbung machen, aber das mache ich nicht, weil ich das muss, sondern weil ich das vom tiefsten Herzen will. Ich liebe dieses Buch, Die Schritte zur Freiheit in Christus. Es ist so eine Anleitung, wie du durch so 7 Lebensbereiche deines Lebens gehen kannst und genau das tun kannst. vor Gott kommen, vor ihm zerbrechen kannst und ihn ehrlich fragen kannst, Herr, wo habe ich mich mit Bösem eingelassen? Wo bin ich getäuscht worden? Wo regiert Bitterkeit mein Herz? Wo bin ich stolz? Wo hänge ich immer noch in Sünden fest? Wo gibt es Dinge aus meiner Familiengeschichte, die ich selber immer wieder wiederhole? Und jetzt habe ich nur einen Schritt vergessen. Wo bin ich rebellisch? Wo lebe ich in Rebellion? Und ich mache das so für mich selber. Ich mache so mindestens einmal im Jahr so stille Tage. Und ich nehme nicht immer so ein Heft, weil ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich kann das manchmal nicht nur so. Dann gehe ich so ins Gebet und da habe ich diese 7 Schritte im Kopf. Und dann bitte ich Gott und sage, Herr, ich möchte mit dir jetzt durch mein Leben gehen. Ich möchte ganz ehrlich dadurch gehen. Aber ich weiß, das Schöne ist, du bist der Gott, der sagt, kenne ich mich dir nah, dann nahst du dich mir. Also du kommst mit offenen Armen, du freust dich darüber. Und dann gehe ich durch diese Schritte und dann frage ich ihn das. Und letztens habe ich das gemacht und ich habe gedacht, ach, Vergebung, hast schon ganz viel gemacht, alles in Ordnung, wird ein einfacher Schritt. Und ich frage ihn, Herr, gibt es jemanden, den ich vergeben muss? Und plopp, sofort fallen mir 2 Leute ein in diesem Jahr, mit denen ich zu tun hatte, wo ich es nicht kapiert hatte, dass ich eigentlich mega verletzt war von dem, was sie gemacht haben. Und ich habe ihn vergeben und auf einmal war ich wieder so frei und glücklich, aber ich musste es zulassen. Wir machen das bei uns in der Gemeinde, ich empfehle es dir einfach mal, wir haben es hinten auf dem Bücher, dich mal mitzunehmen oder uns danach zu fragen, weil du eine Kompetenz lernen musst. Wir haben keine Ahnung, wie wir Buße tun. Wir haben keine Ahnung mehr, wie wir Buße tun müssen. Und das ist eine große Hilfe, dass du Buße tun kannst. Also muss ich noch ein was sagen. Wenn ich jetzt über Buße rede, dann denken manche Christen, heißt das, ich muss immer wieder Buße tun? Hat Gott mir nicht vergeben? Als ich ihm eigentlich schon mal vorgekommen bin, muss ich jetzt immer wieder Buße tun. Und wenn ich nicht Buße tun, ist meine Sünde nicht vergeben. Deine Sünde ist dir vergeben, wenn du zu Christus kamst. Wenn du dich einmal vor ihm gebeugt hast und wirklich das gemacht hast, vor ihm kapituliert hast, dein Vertrauen in ihn gesetzt hast, dann ist dir vergeben und du bist ein gerettetes Kind. Aber trotzdem ist die Sünde immer noch eine Macht in deinem Leben, die dich von dem Leben trennt, was Gott eigentlich will, dass du es lebst. Sie wird dich nicht mehr aus seinen Händen reißen, aber es wird dein Leben hier beherrschen und dir das selber berauben, so wie Jakobus das gezeigt hat. Und deswegen hat Martin Luther das mal schön ausgedrückt. In seiner ersten These, von seinen 95 Thesen, schrieb er, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben des Gläubigen Buße sein soll. Er meinte damit, dass wir ein Leben führen, in dem wir immer wieder im Licht leben, immer wieder bereit sind, uns vor ihm zu unterwerfen, immer wieder demütig vor ihn zu kommen, immer wieder einen ehrlichen Blick auf das zu lassen, was in uns ist, damit, dem Demütigen gibt er Gnade. Und die Gnade ist die Kraft, die das überwindet, die uns hilft zu siegen. Und jetzt komme ich zum letzten Vers des Textes, zum letzten Halbsatz. Denn da ist noch eine Verheißung. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Jetzt brauche ich mal den Lukas. Lukas, komm mal nach vorn. Ja, unbedingt. Lukas, wir spielen das jetzt mal nach. Also ich demütige mich jetzt mal vor dir und ich gehe jetzt mal auf meine Knie vor dir und demütige mich vor dir und jetzt erhöhe mich bitte mal. Ja, mach das mal. Erhöhen, nicht erhöhen. Ja. Aha, danke. Reicht. Ja, super, nicht höher. Ja, reicht. Danke. Reicht, super. Okay, was habt ihr beobachtet? Super. Ihr habt das beobachtet an ihm. Es gibt was ganz Tolles, was er beobachtet hat. Was musste er machen, um mich zu erhöhen? Er musste sich nach unten beugen. Und das ist, was Christus getan hat. Christus hat sich gebeugt. Christus hat den Himmel verlassen. Christus ist von oben ganz nach unten gegangen, damit er dir das bringt, was du selbst nie erreichen könntest. Er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Er ist der größte Diener aller Zeiten geworden. Er ist an deine Stelle gegangen. Er hat das Leben gelebt, das eigentlich du hättest leben müssen und ist den Tod gestorben, den du verdient hättest, damit er dich erhöhen kann. Und das ist das Schöne, dass in der Buße die Erhöhung durch Christus liegt. Dass er dir neu zuspricht, du bist mein geliebtes Kind. Und jetzt habe ich dir was mitgebracht. Auf deiner Karte, auf deinem Platz findest du diese Karte. Und diese Karte enthält verschiedenste Aussagen aus der Schrift darüber, wer du in Christus geworden bist. Und ich will dir Mut machen, dass du das ernst nimmst, was der Text sagt, dass du dich vor ihm beugst, aber dann eben auch das andere tust, dass du in sein Wort hineinschaust und dir anhörst, was er über die Kinder sagt, über seine Kinder. dass er dich liebt, dass er dich würdig gemacht hat, dass er sich über dich freut, dass er der ist, der wirklich wie so ein liebender Ehemann sich nach dir verzehrt. Nicht, weil du perfekt bist, sondern weil Christus perfekt ist. Okay, ich fasse nochmal zusammen, was wir heute gelernt haben und komme jetzt zum Ende meiner Predigt. Du hast gesehen, wir sind in einem Kampf. Und dieser Kampf ist ein Kampf in uns zwischen unserer neuen Identität in Christus und unserem Fleisch und unseren Begierden. Und wir haben gelernt, dass dieser Kampf angefeuert wird von dieser Welt um uns herum und vom Satan. Und wir haben gelernt, dass wir selber diesen Kampf nicht gewinnen können aus unseren eigenen Gliedern, aus unserem eigenen Fleisch. Sondern die einzige Möglichkeit ist, dass wir kapitulieren vor Gott und darauf vertrauen, auf seine Gnade, auf seinen Geist, der in uns lebt. Und dass wir anfangen zu leben, offen in seinem Licht, im Vertrauen auf seine Gnade und im Wissen darum, dass wir wiederhergestellt sind als seine wunderschöne Frau.
Das war's für heute. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.